Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.
Hallo Norbert, fühlst du dich wohl?
Hallo Steffen, ja.
Ja, sitzt du gut?
Ich sitze, naja, was geht so. Ich sitze gerade ein bisschen angestrengt.
Dann setz dich aber doch einfach nee, mal anders hin.
Ich möchte schon so sitzen, dass ich, ich möchte so sitzen, wie ich sitze.
Na gut, ja. Also du bist gerne angestrengt.
Nein, aber kennst du das, wenn man telefoniert und lächelnd telefoniert, dass dann auch die Stimme eine andere ist? Also, dass das Gegenüber quasi dein Lächeln hören kann.
Beim Telefonieren? Mhm. Da würde mir jetzt ja die valide Datenbasis fehlen.
Ja, das ist jetzt ein bisschen, das ist mehr so aus dem Bauch heraus gerade.
Okay, also dann lass mich noch mal deinem Gedankengang folgen.
Okay,
ich fasse mal zusammen. Mhm. Du glaubst, dass wenn du beim Telefonieren lächelst, dass dein Gesprächspartner, deine Gesprächspartnerin am Leitungsende, an der anderen Leitung, dann hören kann, dass du lächelst.
Über meine Tonation, das irgendwie mitbekommt, dass ich lächle und freundlich bin, genau. Und genauso habe ich jetzt das Gefühl, wenn ich mich ordentlich aufrecht richtig hinsetze, dass alle, die uns jetzt zuhören, auch denken, der sitzt ordentlich da. Der lümmelt nicht.
Okay, was werden die Zuhörerinnen und Zuhörer hören, wie ich hier sitze?
Da dürfen alle da draußen jetzt selber drüber nachdenken.
Na komm, du kannst es ihnen doch verraten.
Nein, du sitzt ja ganz entspannt da.
Ja, ich sitze entspannt, du sitzt da voll, also das macht mich ja ganz nervös,
dann,
wie du da sitzt.
Dann warte ganz kurz, jetzt knirscht es kurz. Ach.
Ja, lehn dich doch mal an, Mensch.
Oh, jetzt bin ich ganz weit weg vom Mikro.
Ja, aber das können wir ja nachstellen.
So.
So, jetzt geht's wieder, ne?
Ja, jetzt geht's.
Ja,
wieder.
Jetzt geht's.
Jetzt ist gut.
Ja, jetzt können wir doch etwas entspannter reden.
Ja.
Ich bin heute wieder so einfühlsam.
Das stimmt.
Ja. Das kennst du gar nicht, ne?
Ja, wir waren ja auch, ja, weil wir waren ja ganz lange nicht so, wie wir jetzt gerade hier sitzen. Zu zweit.
Zu zweit und wir haben sowieso jetzt eine ganze Zeit lang nicht zusammengesprochen.
Das stimmt.
Also bestimmt 5 Wochen oder so.
Weil du so viel arbeitest.
Ja, wir hatten auch nicht so viele Themen.
Das stimmt.
Beziehungsweise wir hatten Themenideen, die sich dann nicht realisieren ließen in den Zeitfenstern, die wir irgendwie hatten. Und irgendwie sind wir, so ist mein Eindruck, auch mit dem Podcast an so einem Punkt, wo man sich vielleicht nochmal neu fragen kann muss, wie machen wir weiter?
Das ist eine gute Frage, Steffen.
Ja, also ich hab noch eine Anfrage. Mhm. Da geht es um das Zusammenwachsen von Teams und wie das geschehen kann. Hat was mit der Medizinstrategie auch zu tun. Mehr will ich nicht verraten, weil wir noch keinen Termin stehen haben. Ah, aber da bin ich in der Sondierung. Also insofern, es gibt schon noch immer wieder Hinweise, wo Leute sagen, ach, da könnten wir mal
drüber sprechen.
Also es ist nicht ganz so, dass ich sage, es gibt gar keinen Bedarf mehr. Aber ich nehme auch ein bisschen wahr, dass wir sehr viele Themen schon hatten.
Also wir haben wirklich in dem, es ist ja schon jetzt weit über ein Jahr.
Anderthalb Jahre ungefähr.
Fand ich, in der Zeit haben wir ganz viele große und kleine spannende Themen, die entweder ganz vielen so mal auf der Seele brannten oder über die viele nachgedacht haben oder halt manchmal auch nur einige wenige miteinander diskutiert. Und also ich wollte einfach nur sagen, wir haben in diesem einen Jahr, in diesen anderthalb Jahren wirklich viel zu Gehör gebracht.
Ja, würde ich auch
wenn
sagen.
Wenn ich so Revue passieren lasse einmal, ja. Mhm.
Hast du das Gefühl, dass wir wirksam waren in irgendeiner Form?
Ich glaube schon unter dem Gesichtspunkt, unter dem ich uns immer so gesehen habe, denke ich, sind wir das schon geworden. Dieses Verbinden einfach, dieses standortübergreifende, professionsübergreifende Miteinander zusammenwachsen.
Wobei du mich immer zur Weißglut gebracht hast mit deinem Siloa-Blick.
Ich möchte dazu anmerken, wir sind gerade am Standort Siloa.
Wir sind in der Stadionbrücke und wir sind in Haus N.
Gegenüber vom Siloa. So.
Auf dem Gelände des Siloa, ja.
Aber das Siloa-Krankenhaus ist ja auch ein schönes Klinikum.
Ist auch ein wunderschönes Krankenhaus.
Kann man ruhig so sagen, wobei ich jetzt auch öfter im Nordstadtkrankenhaus bin.
Stimmt, du hast eine persönliche Entwicklung auch
eine Veränderung
gemacht. Mhm. Ne? Mhm.
Und jetzt, wo ich das Nordstadtkrankenhaus immer so erlebe, finde ich, das hat auch einen ganz speziellen Charme, wenn ich da so übers Gelände laufe, von einem Gebäude zum anderen und diese ganzen kleinen, mehr oder weniger kleinen Backstein-Pavillons dort kreuze. Das hat nochmal ein ganz anderes Gefühl von, auch von Klinikalltag, wenn mir da Patienten begegnen, wie sie von einem Haus zum anderen von Transporteuren gebracht werden, durch die Sonne, an Bäumen vorbei. Das ist nochmal ein anderes Gefühl irgendwie auch von Heilbehandlung, Gesundheitsversorgung, Gesundheitssystem erleben irgendwie ist, ja.
Dann bist du jetzt ein Mitarbeiter im KH-Klinikum Mitte.
Mitte, ja.
Genau. Ja, also du nimmst ein Stück weit die Zukunft der Medizinstrategie 2030.
Wahr.
Wahr, ja. Du bildest sie ab.
Das stimmt, ich bin an beiden Standorten. Ja.
Erzähl kurz, was machst du da?
Ich arbeite jetzt als Psychologe im Klinikum Silor und im Klinikum Nordstadt, also verbundenes Klinikum Mitte, in der Abteilung für klinische Psychologie. Das ist so ein, quasi wir sind eine Teilabteilung von der Psycho-Onkologie, die im Silor ansässig ist. Und wir behandeln Patienten mit, die Belastungserleben haben durch ihren Krankenhausaufenthalt und versuchen durch unsere Behandlung die Genesung mit voranzutreiben, beziehungsweise Faktoren herauszufinden, die dem entgegenstehen irgendwie. Und genau, im Sinne eines ganzheitlichen Behandlungsansatzes.
Und das sind Belastungen, die entstehen durch den Krankenhausaufenthalt oder durch die Erkrankung?
Also es ist weniger jetzt das punktuell dieser Krankenhausaufenthalt, also dass es jetzt an dem Klinikum festgemacht wird, sondern wirklich, dass es erkrankungsbedingt meistens durch Diagnosemitteilung von schweren Erkrankungen oder von auch vielleicht chronischen Erkrankungen, die jetzt chronisch geworden sind, die mit einer Lebensveränderung einhergehen für die Patienten. Genau, das sind bestimmte Belastungspunkte, die sich da manchmal ergeben, die einem vielleicht ein bisschen den Blick versperren für das, was gerade vor einem liegt. Und da versuchen wir mit den Patienten gemeinsam einen Weg zu finden.
Und das machst du für beide Standorte gleich?
Das mache ich für beide Standorte gleich, also Hälfte, Hälfte quasi. Mhm. Und bin hier im Silor Krankenhaus auf den Intensivstationen unterwegs, in der Wiening-Station unterwegs, auf den Normalstationen und im Nordstadt Krankenhaus hauptsächlich auf der Intensivstation dort.
Wie ist das, diesen Standortwechsel regelmäßig zu machen?
Ich mache es wirklich so jeden Tag im Wechsel. Also ich fange dienstags hier an und gehe dann mittwochs ins Nordstadtkrankenhaus und donnerstags wieder hier und freitags wieder im Nordstadt. Ich finde, es ist durch diesen Wechsel, den ich jeden Tag erlebe, ist es zum einen eine nette Auflockerung für mich, wirklich, aber ich verliere die Kontinuität von unseren Patienten nicht aus dem Blick und auch von den Kollegen auf den jeweiligen Standorten, mit denen ich ja auch viel spreche oder die ich versuche zu unterstützen. Ja, also auch das Pflegepersonal, das ärztliche Personal an beiden Standorten, wenn sich irgendwelche Situationen ergeben, die man, die vielleicht eine Nachbesprechung erfordern oder die man nochmal objektiviert durch meine Person von draußen betrachten möchte. Ist das ganz nett, dadurch, dass ich beides im Wechsel immer sehe, da habe ich so die Verbindung, es reißt nicht ab.
Und du hast gleichzeitig immer wieder einen frischen Blick.
Genau, ja, das stimmt. Weil ich diese kurze Pause, die dann da ist, an dem jeweiligen Standort, setzt einen nochmal so ein bisschen zurück an einem Tag. Das weißt du selber, kann in einem Klinikum ganz viel passieren. Und das macht es spannend für mich.
Hast du bist im Silor viel auch an deinem ehemaligen Arbeitsplatz oder immer wieder an deinem ehemaligen Arbeitsplatz unterwegs. Hat sich dein Blick auf diesen Bereich dadurch irgendwie verändert?
Ja, also mein professioneller Blick natürlich, weil ich mein Augenmerk jetzt ein anderes ist. Nicht? Also wenn ich vorher als Pflegefachkraft dort gearbeitet habe auf der Intensivstation, da war das der Blick ja auf das direkte Agieren, auf Notfallversorgung. Also es ging um ein komplett anderes Themenfeld für den Patienten, was in dem Moment wichtig ist. Also von daher hat sich mein Blick in dem Punkt natürlich verändert, weil ich jetzt in einer anderen Position da bin. Aber ich nehme auch Sachen anders wahr, weil ich nicht mehr drin bin. Also in diesem direkten Geschehen, wie ich vorher gearbeitet habe, bin ich ja nicht mehr drin, sondern ich nehme es aus so einer, ein bisschen wie aus einer Vogelperspektive jetzt wahr. Kann von oben auf bestimmte Sachen so herabgucken. Und ja, vielleicht verändert sich auch die Einschätzung von bestimmten Situationen dadurch einfach, wenn man ein Gesamtbild anders erkennt.
Kannst du uns daran teilhaben lassen, an einem oder mehreren Beispielen?
Ja, ich muss einmal ganz kurz eine halbe Sekunde überlegen, wie ich mich am besten ausformuliere. Was ich als Pflegefachkraft oft gemerkt habe, wenn ich in meinen Arbeitsroutinen war, also ein bisschen betriebsblind gefühlt, man hat seine Patienten in der direkten Versorgung und ist strukturiert sich so durch und setzt sich seine Ziele und wie man seine Ziele am besten auch wahrnimmt, visualisiert irgendwie, dass man sieht, was man geschafft hat und ist schon in einem kleinen Hamsterrad drin, in seiner kleinen Patientenversorgung, die das nebenan, was passiert, ein wenig ausblendet. Und unter der jetzigen Möglichkeit, wo ich quasi alle sehe, wie sie nebeneinander herarbeiten, meine Kolleginnen und Kollegen, habe ich das Gefühl, wenn wir würden in der Situation öfter mal nach rechts und links gucken, würden wir merken, dass der Druck gar nicht so groß ist, wie wir ihn vielleicht uns manchmal selber auferlegen. Mhm. Weißt du, also ich sehe ganz oft zum Beispiel einen guten, angebrachten Personalschlüssel, der eine gute Versorgung ermöglicht irgendwie. Aber ich glaube, die Wahrnehmung ist manchmal schwierig, wenn man in diesem Arbeitsfokus so drin ist und das gar nicht rechts und links wahrnimmt, dass man eigentlich in einem entspannten Arbeiten sein kann. Weißt du? Mhm.
Aber eigentlich dürfte doch die Arbeitsplatz, also wenn nach deiner Wahrnehmung ausreichend Kolleginnen und Kollegen da sind für das, was an zu versorgendem Patientenklientel da ist, das müsste doch ankommen bei den Kolleginnen und Kollegen.
Ich glaube, das ist, ja, also oftmals kommt.
Auch
also,
emotional ankommen oder für das Arbeitsempfinden, für das Belastungsempfinden.
Also ich merke auch immer öfter, dass das passiert. Also dass die Kollegen merken, okay, wir sind gut besetzt, wir sind gut aufgestellt, wir können gute Versorgung leisten. Aber manchmal sehe ich es halt auch wirklich, wie ich es damals auch in Zeiten, nicht immer, aber in Zeiten wahrgenommen, dass man so betriebsblind ist und so fokussiert auf das, was vor einem liegt, dass man die Wahrnehmung dafür gar nicht hat.
Okay, also so eine Art Tunnel,
genau,
Tunnelblick, in dem ich mich befinde.
Genau, und jetzt aus der anderen Position sehe ich das irgendwie so etwas überblickend und denke, ach Mensch, das läuft ganz gut hier. Das ist, macht einen guten Eindruck. Ja.
Okay, es macht einen guten Eindruck, aber du nimmst trotzdem wahr, dass da einzelne, also vorgeprimed oder in einem geframten Tunnel unterwegs sind.
Das hast du so tolle Fachausdrücke benutzt.
Ja,
also genau, man ist gebahnt irgendwie durch. Man hat eine
gedankliche Erwartungshaltung
und die engt einen quasi wirklich ein in der Wahrnehmung.
Ja. Mhm. Woran nimmst du denn wahr, dass Kolleginnen und Kollegen in diesem Tunnel so drin sind? Müssen die das verbalisieren dir gegenüber?
Das erlebe ich manchmal, also verbalisieren gar nicht, das nicht. Aber ich erlebe manchmal eine physische Aufgeregtheit, die gar nicht sein müsste.
An der Körpersprache?
Ja, genau. Ja. Genau, okay. Also eine enorme Geschwindigkeit manchmal in gewissen Arbeitsabläufen.
Hektik.
Ja, gut, du sagst jetzt Hektik, ja, genau.
Ja, aber ich versuche es zu übersetzen.
Ja, also, ja genau.
Das kurz beschreiben. Norbert hantiert ganz viel mit den Armen jetzt und versucht das irgendwie vorzumachen. Genau, er rudert mit den Armen.
Aber genau, eine Hektik, eine Betriebsamkeit, die man zurückfahren könnte, wenn man merken würde, okay, es ist eigentlich alles okay.
Mhm, okay. Greifst du dann ein, jetzt aus deiner heutigen Beobachterperspektive?
Manchmal.
Wie machst du das?
Also wenn es sich ergibt, nehme ich manchmal Kolleginnen beiseite und spreche einfach manchmal mit denen wirklich über ganz alltägliche Dinge und frage, Mensch, wie läuft es heute und bist du gut angekommen und wie war die Aufteilung, wie ist gerade dein Empfinden? Und wenn man die Kolleginnen einmal aus diesem Arbeitsmodus, aus diesem Tunnel, in dem sie sich bewegen, rausnimmt, dann zettelt das meistens ganz gut runter und die gehen dann etwas entspannteren Schrittes in ihre nächste Tätigkeit, die sie im Kopf hatten.
Aber du sprichst das Thema als solches nicht an.
Wenn ich es direkt wahrnehme, dass jemand eine sehr hohe Belastung gerade verspürt, durch was auch immer, das kann ja auch durch andere Dinge, die man gerade gedanklich mit sich rumträgt, zustande kommen, doch dann spreche ich es auch direkt an. Dann frage ich auch einfach mal direkt eine Kollegin, was gerade los ist, irgendwie, wie es ihr wirklich geht, losgelöst von bestimmten Arbeitssituationen vielleicht.
Wie lange dauert so eine Intervention?
So eine Tür- und Angelgespräche irgendwie sind das, ne?
Ja.
Gar nicht so lange. Also das sind eigentlich meistens kurze, angenehme Gespräche von 5-6 Minuten irgendwie. Und dann gehen beide Seiten irgendwie wieder entspannt und mit einer gewissen Ruhe irgendwie weiter in die jeweiligen Bereiche. Ich in meinen und die Kolleginnen und Kollegen in ihren.
Wenn ich mich hineinversetze in jemanden, der auch im KRH auf Station arbeitet und sich dich als Vorbild versucht zu nehmen in dieser Situation, vielleicht auch so mit Kolleginnen und Kollegen umzugehen, dann habe ich gleich so einen Stachel im Kopf, der sagt, was soll ich denn noch alles machen? Oder andersrum formuliert, ja, du kannst dir vielleicht als Psychologe so einen Luxus leisten, so als Gutmensch durch die Gänge zu gehen und Menschen aus ihren Tunneln zu holen.
Ja. Ich weiß, auf was du hinaus willst.
Worauf? Ich dachte, ich hätte es ausgedrückt, dass man das kann. Ja, also, dass das eben ein Luxus, also dass du zum einen jetzt natürlich vielleicht auch in einer gewissen Privilegiertheit bist in der Rolle.
Also die Position ist halt eine andere.
Das stimmt schon. Ja, die Position ist eine andere. Darum habe ich das ja versucht. Also man kann ja, und das ist ja auch eine Haltungsfrage, so, du müsstest es ja auch nicht aus deiner klinischen Psychologentätigkeit teammanagend oder
Individuen unterstützen.
Ja, genau. Genau, ja. Ne, das müsstest du ja gar nicht machen.
Nein, aber das ist es mir wert.
Ja, so, und dann hast du aber vielleicht dann noch den Luxus, dass du dir deine Zeit so einteilen kannst und jetzt wieder der Tunnel, den ich auch wahrnehme, also so ein Reflexgedanke, der dann an einigen Stellen vielleicht aufkommen könnte, ja, wann soll ich das denn, dafür habe ich gar keine Zeit, sowas zu sehen, sowas wahrzunehmen und dann auch noch dieses 5 Minuten Türangelgespräch zu führen. Das ist es, was ich sagen wollte. Ja. Bevor du es interpretierst.
Und dafür hat man Zeit, Steffen. Wenn ich wirklich einfach Arbeitsbelastung und Arbeitsaufkommen nebeneinander setze, wäre mein Tag auch gut gefüllt über 8,8 Stunden und 12 Minuten irgendwie. Also das wäre nicht das Problem, aber das ist mir einfach solche 5 Minuten oder auch mal 6 Minuten irgendwie, das ist mir einfach die Zusammenarbeit wert, die wir in unserem Team haben. Und davon profitieren schlussendlich nicht nur ich, und die anderen Kolleginnen und Kollegen, sondern auch der Patient.
Hast du Tipps für Kolleginnen und Kollegen, die sagen, interessanter Ansatz, könnte man vielleicht, mache ich vielleicht schon in Ansätzen, aber vielleicht nehme ich diese Tunnelzustände von den Kolleginnen und Kollegen, vielleicht könnte ich die noch stärker wahrnehmen. Wie sollten die da rangehen, wenn sie sagen, Norbert ist mein Vorbild, ich will das auch so machen?
Was ich für mich als wichtig erlebe, wenn ich das irgendwie mache, also ich schleiche natürlich nicht nur über die Station und sowas, ne? Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen danach, aber dass ich das schon, wenn ich das irgendwie wahrnehme bei Kolleginnen, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Gespürsache, die man aber auf der Station ganz schnell entwickelt, wenn man mit seinen Kolleginnen die ganze Zeit irgendwie zusammenarbeitet, dass man wirklich ein Gespür dafür entwickelt, dass man merkt, okay, da ist jetzt gerade irgendwie jemand in diesem Rad drin und läuft und läuft und läuft. Dass man sich für dieses Gespräch diese unbedingte Zeit nimmt. Also nicht unter einem gewissen eigenen Druck oder von außen gesetzten Zeitdruck oder Erwartungsdruck, sondern dass man einfach einmal kurz noch eine halbe Minute vorher in sich geht und sagt, okay, ich nehme mir jetzt diese 5 Minuten, egal was dann irgendwie ist. Und strahle dann diese Ruhe, dass ich jetzt diese Zeit für mein Gegenüber auch wirklich habe, aus. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste einfach dabei.
Ein entspanntes Türangelgespräch.
Genau, ein entspanntes Türangelgespräch, dass deine Partnerin, dein Partner dir gegenüber, mit dem du das Gespräch führst, merkt, dass du die Zeit jetzt auch wirklich für ihn hast. Und dass es keine Pflicht bei dir dahinter herrscht und du gleich auf heißen Hacken irgendwie weiter willst.
Ist es noch leichter, auf einer Intensivstation solche Vibrations wahrzunehmen? Ich überlege gerade, wie das ist.
Ich glaube schon. Einfach aufgrund der höheren Personaldichte, die vorhanden ist. Mhm.
Und die Offenheit.
Enge. Genau, also ja, genau. Es ist eine Offenheit, aber auch gleichzeitig eine Enge. Also das Personal arbeitet ja wirklich nah beieinander. Mhm. Und wenn ich die Kolleginnen auf Normalstationen arbeiten sehe, das sind ja dann doch schon zeitweise lange Wege, die zwischen den Bereichen liegen.
Ja, Tür ist zu oder so, ne? Also die sind ja manchmal an unterschiedlichen Enden, begegnen sich vielleicht auf dem Flur.
Genau, ich glaube, und da ergibt sich aber die Möglichkeit, ich kann jetzt vom Silua-Krankenhaus hier, die Normalstation haben ja auch so ein Dienstzimmer mit Arbeitsplätzen und Rechnern drin und einem Vorbereitungsraum, dass man dann, wenn man das Gefühl hat, okay, das wäre jetzt gut, dass man da dieses Gefühl der Kollegen aufnimmt einfach. Mhm. Weil ich glaube, das ist da der perfekte Raum dafür auf der Normalstation.
Wie viel Anteil daran, dass du sowas führen kannst, hat es, dass dich die Kolleginnen und Kollegen noch als Kollegen kennen aus dem Siloa?
Meine Kollegen, die haben sich ja nicht groß verändert personell.
Also
die
ja, kennen am Siloa, ja. Ja, aber am Nordstadt, machst du das da auch so?
Ich versuche es, ja.
Und aber die kennen den Norbert doch noch gar nicht so gut.
Also einige hören dort auch unseren Podcast.
Ach und nein. Daher. Und das ist ja spannend, das hast du mir noch nie erzählt.
Ach, du weißt doch, dass wir standortübergreifend gehört werden.
Ja, natürlich weiß ich das. Das ist ja auch unser Anspruch und ich wäre auch überzeugt davon, dass wir den einlösen.
Nein, also ich habe zumindest schon dort die Rückmeldung bekommen, dass man mich auch nicht alle, aber einige aus dem Podcast auch schon wahrgenommen haben.
Und dann auch gezielt sagen, führ doch heute mal ein Türangelgespräch mit mir, ich fühle mich gerade so im Tunnel.
Im Nordstadt-Krankenhaus ist es so, da ich da ja nicht pflegerisch irgendwie mal tätig war in den letzten Jahren, da brauche ich manchmal ein bisschen, um Gefühle oder Stimmung oder Vibes, wie man es auch immer nennen möchte, wahrzunehmen. Da gebe ich mir dann selber irgendwie auch mal kurz die Zeit und sage, okay, jetzt 5 Minuten mehr bleibe ich einfach bei den pflegerischen Kollegen oder bei den Ärzten mit sitzen und höre auch einfach zu, wie die Gespräche unter den Kollegen so verlaufen. Manchmal mische ich mich aktiv ein, wenn ich irgendwas zu sagen haben möchte oder oftmals werde ich auch einfach in dieses Gespräch mit eingebunden durch eine interprofessionelle Offenheit und dann ergeben sich solche Gespräche auch.
Das ist aber eigentlich nicht deine Rolle oder gehört das auch zum Teil mit zu deiner...
Ja, durchaus.
Gehört mit dazu?
Genau. Also ich bin natürlich in der Patientenbehandlung mit involviert, aber durchaus auch für Mitarbeiter, die irgendeine Form von Beratungsbedarf vielleicht mal haben oder Unterstützungsbedarf, also dafür durchaus auch, klar.
Mhm. Für Teams auch?
Mhm.
Ach, ja. Ehrlich?
Ja, schon.
Ist das Thema Zusammenwachsen Nordstadt-Siloa auch etwas, was dich
umtreibt?
Ja.
Ja, schon. Weil ich so viele Facetten und Gedanken erlebe von unseren Kolleginnen und Kollegen da draußen, die dieses Thema auch mit betreffen irgendwie. Und es sind gar nicht, also jetzt... Du sitzt gerade so mit verschränkten Armen und versteinerter Miene mir gegenüber.
Nein, überraschter Miene, ich bin doch nicht versteinert.
Also und das sind gar nicht negative Gedanken oder sowas. Also klar sind irgendwie bei einem oder anderen sind Bedenken, Ängste oder sowas über dieses große Zusammenwachsen auch mit dabei. Aber auch ganz viel Neugier auf mehr Interprofessionalität, auf neue Charaktere nehme ich immer. Das ist ein Punkt, den nehme ich viel wahr. Und vor allen Dingen auf eine Meinungsbildung, die dadurch funktionieren kann. einfach durch offenen Kontakt, weißt du? Also, weil man hat natürlich seine Gedanken, dass sie im Siloa denkt man, oh, wie arbeitet man im Nordstadt denkt man vielleicht, oh, wie arbeitet man im Siloa? Und einfach durch dann diesen direkten offenen Kontakt eine wirklich reflektierte Meinung zu bekommen.
Mhm. Begegnen dir auch viele Kolleginnen und Kollegen, die schon an beiden Standorten gleichzeitig arbeiten, so wie du es ja auch tust? Also ich weiß aus dem ärztlichen Bereich, da gibt es das ja an einige Kliniken sind ja schon standortübergreifend richtig organisiert.
Genau, also ich kenne einige Oberärzte und Oberärztinnen, die in ihren Kliniken standortübergreifend arbeiten, mit denen ich ab und zu Kontakt habe, wenn wir uns sehen, irgendwie auf ein nettes Gespräch oder ähnliches. Und ich weiß aber auch von vielen Pflegekräften, die im Rahmen ihrer Fachweiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie über die Standorte hinweg rotieren und auch darüber schon Einblicke bekommen, wie arbeitet das Nordstadt-Krankenhaus, wie arbeitet man im Siloa-Krankenhaus. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz spannend zu sehen, wie die Kollegen dann von den jeweils anderen Kliniken wiederkommen.
Okay. Nimmst du noch einen unterschiedlichen Blick auf dieses Zusammenwachsen wahr, was die Standorte betrifft? Also gucken indigene Nordstadt-Mitarbeiter anders darauf als indigene Siloa-Mitarbeiter?
Also ich glaube schon, im Siloa ist es etwas einfacher, weil wir sind ja schon hier. Wir müssen nicht irgendwo hin, dort zu wachsen oder uns irgendwo einzugliedern. Wir sind halt einfach hier, sage ich jetzt mal, wenn ich für den Standort Siloa spreche. Das heißt, wir sind ja so aufnehmend, kommen alle zu uns. Und im Nordstadt-Krankenhaus habe ich das Gefühl, dass es einfach etwas, es ist abstrakt, dieser Gedanke, woanders hinzugehen, wo ja, weiß ich nicht, vielleicht auch noch gar nicht genug Platz ist oder noch umstrukturiert werden muss.
Ja, oder neu gebaut werden
muss. Angebaut werden muss oder was auch immer. Also es ist so nicht greifbar irgendwie. Deswegen sind da die Gedanken noch gar nicht so, also habe ich noch nicht wahrgenommen, dass die so groß vorhanden sind. Weil einfach da ist nichts Haptisches oder Visuelles, was man schon vor Augen haben könnte.
Okay, es muss noch ein bisschen was gefüllt werden. Da ist noch eine Leerstelle.
Ja.
Gut, aber wenn du jetzt die Emotionen immer so in positive, also Freude auf was Neues, auf Veränderung und auf der anderen Seite negative Emotionen, Angst, Besorgnis und so weiter, wenn du das mal mit Prozenten so zuordnen müsstest, wie würdest du das den momentanen Seelenzustand der Kolleginnen und Kollegen da beschreiben?
Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht repräsentativ, was ich hier
sage. Nein, ich frage ja
einfach nur eine Einschätzung.
Ja, genau, nach dem Norbertschen.
Also nach dem, was ich immer so zu hören kriege, sind es schon 70-75% der Kolleginnen und Kollegen, die keine negativen Gedanken hegen oder Ängste oder, sondern die dem offen, neutral, neugierig gegenüberstehen. Okay. Und bei einem Viertel, glaube ich, bei gut einem Viertel kann man sagen, da sind einfach Ängste vorhanden oder Gedanken, was wird die Zukunft, wie wird meine Zukunft? Bin ich noch an dem Platz, an dem ich jetzt bin? Gibt es diesen Platz für mich woanders auch? Also das sind schon Gedanken, die dann so da sind.
Die andere dann hat. Ja, gut, muss man auch, ist ja auch in Ordnung. Also.
Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, die Gedanken zu äußern.
Ja, genau.
Und nicht für sich zu behalten und dann daraus heimliche, stille Schlussfolgerungen oder Konsequenzen zu ziehen, sondern einfach offen drüber zu sprechen.
Ach Mensch, Norbert.
Ja, Steffen.
Vielen Dank für den Einblick in deinen Arbeitsalltag.
Ja, sehr gern.
Ne? Haben wir mal wieder eine schöne Reise hier gemacht. Heute war das Thema klinische Psychologie im KRH-Klinikum Mitte mit Norbert Klötzke-Zebrowski. Dankeschön.
Sehr gern. Tschüss.
Die KRH-Welt, der Erlebnis-Podcast.